Liebes Musikteam, ganz herzlichen Dank für diesen Song vor der Predigt. Ist das eigentlich ein christliches Lied, was wir da gesungen haben? Ich glaube, wenn wir als Christen Bürger dieser Welt sind, mittendrin, kann auch so ein Bürgerrechtslied, was nicht als christliches Lied komponiert wurde, ein Lied, auch ein Bekenntnis sein aus unserem Glauben heraus. Ich habe mich entschieden, an diesem Sonntag und am kommenden Sonntag zwei Predigten zu halten, die nicht von mir stammen. Martin Luther King hat diese beiden Predigten geschrieben. Mich begleitet seit über 20 Jahren dieses Buch von Martin Luther King mit zwei Predigten, die heutige und die am kommenden Sonntag. Ich hatte die Gelegenheit, in meinem Theologiestudium ein Semester in England zu verbringen und habe dort im Martin Luther King House in Manchester gewohnt, zusammen mit den Studenten. Zum Abschluss des Semesters habe ich dieses Buch geschenkt bekommen, was mit dem Haus und mit Martin Luther King in Verbindung steht. Wir schauen mal, was wir über Martin Luther King ein bisschen erfahren können. Er wurde am 15. Jänner 1929 in Atlanta, Georgia geboren und am 4. April 1968 in Memphis, Tennessee ermordet. Er war Baptistenpastor in zweiter Generation. Er war ein großer Bürgerrechtler in den USA, hat 1964 den Friedensnobelpreis verliehen bekommen für seinen großartigen Einsatz für die Bürgerrechte. Damals ging es nicht wie heute um Überwachung des Internet, um NSA und andere Geheimdienste. Damals ging es um Menschen- und Bürgerrechte. Dafür sind Menschen auf die Straße gegangen und haben protestiert. Gegen die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung in den USA. Martin Luther King hat 11 sehr aktive Jahre in seinem Dienst als Pastor und als Leiter in der Bürgerrechtsbewegung erlebt. Er ist 6 Millionen Meilen gereist damals in dieser Sache. Er hat 2500 Reden verfasst und gehalten, einschließlich der Predigten. Und 5 Bücher hat er auch geschrieben. Und dieser Song »We Shall Overcome« war damals so das Schlüssellied der Bürgerrechtsbewegung. Was viele von uns kennen, ist vielleicht das nächste Foto. Das ist aufgenommen worden 1963, Ende August, am 28. August 1963, also vor fast 50 Jahren in Washington D.C. vor dem Lincoln Memorial. Es gab einen Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit mit über 250.000 Teilnehmern. Und Martin Luther King hat dort seine berühmte Rede gehalten, I have a dream. Ich habe einen Traum von einer anderen Zukunft Amerikas und einer anderen Zukunft dieser Welt. Eine berühmte, bekannte Rede. Und noch etwas zur Biografie von Martin Luther King. Das Foto oben rechts ist aufgenommen worden am Vorabend seiner Ermordung im Lorraine Motel in Memphis, Tennessee. Und er hat damals möglicherweise in Vorahnung dessen, was am nächsten Tag passieren würde, eine letzte Rede gehalten. I've been to the mountaintop. Die werde ich nächsten Sonntag mitbringen. Eine letzte Rede. Ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen und habe ein Stück schon Ausschau gehalten auf Gottes Ewigkeit und Zukunft. Am 4. April 1968 um 18.01 Uhr wurde Martin Luther King ermordet in Memphis, Tennessee. Bis heute sind die Umstände seiner Ermordung nicht letztlich geklärt. Es gab zwar Verfahren, die immer wieder aufgerollt wurden, das letzte im Jahr 2000, wo man nochmal versucht hat, herauszufinden, wer hinter diesem Anschlag stand. Als Familienvater, als Baptistenpastor wurde Martin Luther King nur 39 Jahre alt. Und wenn es in der Kirche der Baptisten Heilige geben würde, Martin Luther King wäre einer davon. Übrigens, 2 evangelische Kirchen gedenken dieses großen Mannes. Die evangelisch-lutherische Kirche in den USA hat am 15. Jänner, dem Geburtstag von Martin Luther King, einen Gedenktag eingerichtet. Und am 4.4., dem Tag seiner Ermordung, hat die evangelische Kirche in Deutschland Martin Luther King zu den besonders wichtigen Personen der Kirchengeschichte ernannt und auch an ihn wird gedacht. Wie wäre es, wenn Baptisten das auch mal für uns auch entdecken würden, diese Person? Immerhin hat der Staat der USA diesen Mann entdeckt und auch gewürdigt. Der 3. Montag im Jänner ist seit 1986 offiziell Gedenktag für Martin Luther King, Martin Luther King Day. Aber es hat bis 1983 gedauert, dass dieser Tag gesetzlich festgelegt wurde. Die heutige Predigt, das ist das nächste Bild, lautet im Original: What is man? Also, was ist der Mensch? Die Predigt wurde gehalten in der Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, Alabama. Das ist so die Heimatgemeinde von Martin Luther King gewesen. Dort hatte er seinen Schwerpunkt seines Wirkens gehabt. Im Sommer 1954, wahrscheinlich ähnlich heiß wie heute hier, vor fast 60 Jahren. Übrigens, diese Kirche in der Dexter Avenue wurde 1867, also 2 Jahre vor der MOGA, als First Baptist Church gegründet. Das war eine der ersten Kirchen der Schwarzen in den USA. 2 Jahre älter als die MOGA, aber wir sind auch First Baptist Church hier in Wien. Das verbindet uns vielleicht ein bisschen. Das Manuskript von Martin Luther King ist noch erhalten, das kann man links abgebildet sehen, und auch ein Typoskript auf der Schreibmaschine rechts, 3 Blätter. Was ist der Mensch? Martin Luther King sagt, es ist eine der wichtigsten Fragen, die zu stellen ist, weil diese Frage und die Antwort darauf Auswirkungen hat auf sämtliche politische Struktur, sämtliche Sozialstruktur und sämtliche Wirtschaftsstruktur, wo Menschen zusammenarbeiten. Eine drängende Frage. Eine Frage, die gestellt werden muss, 1954, im Konflikt, wie er sagt, zwischen Totalitarismus, also einer diktatorischen Form der Herrschaft, und der Demokratie. Im Grunde genommen ist dieser Konflikt zwischen den Diktatoren und den Systemen, die totalitär vorgehen, und der Demokratie ein Konflikt um die Frage, was ist der Mensch? Es gibt eine weitgehende Übereinstimmung darüber, dass diese Frage überhaupt gestellt werden muss. Was ist der Mensch? Wir haben es vorhin ja gemerkt beim ersten Lied im Lobpreis. Who am I? Also wer bin ich eigentlich? Diese Frage stellt sich ständig für uns. Was ist der Mensch? Und es gibt aber große Gegensätze, wie diese Antwort zu lauten hat. Man könnte sagen, das sind verschiedene Antworten, die Martin Luther King vorstellt, der Mensch ist wenig mehr als ein Tier. Oder der Mensch wird zum Gott erhoben. Und er zitiert dann Shakespeare. Welch ein Meisterwerk ist der Mensch? Aus Hamlet, 2. Akt, 2. Szene. Wie edel durch Vernunft, wie unbegrenzt an Fähigkeiten. In Gestalt und Bewegung, wie bedeutend und wunderwürdig. Im Handeln, wie ähnlich einem Engel, im Begreifen, wie ähnlich einem Gott. Die Zierde der Welt, das Vorbild des Lebendigen. Shakespeare. Oder ist der Mensch eine Kombination aus beidem, dem Tier und dem Gott? Martin Luther King weist darauf hin, dass es einerseits die pessimistische Naturwissenschaft gibt, die den Menschen als rein, ja, als Tier unter anderem sieht. Oder den optimistischen Humanismus, wo ganz viel Entwicklungspotenzial für die Menschen gegeben ist. Was ist der Mensch? Psalm 8, Vers 5 und 6 aus der Basisbibelübersetzung stellt einmal die Frage: Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie wertvoll ist das Menschenkind, dass du dich um es kümmerst? Und die Antwort wird auch in diesem Psalm 8 gegeben: Kaum geringer als Gott. So hast du den Menschen geschaffen. Du schmückst ihn mit einer Krone, sie verleiht ihm Herrlichkeit und Würde. Psalm 8, Vers 5 und 6. Martin Luther King zitiert an dieser Stelle Thomas Carlyle, einen schottischen Essayisten und Historiker des 19. Jahrhunderts, der auch den Menschen auf seine Weise beschreibt. Thomas Carlyle schreibt im 19. Jahrhundert, es gibt Tiefen im Menschen, die hinabsteigen in die tiefste Hölle und Höhen, die den höchsten Himmel berühren. Denn sind nicht beide, Himmel und Hölle, aus dem Menschen hervorgegangen? Ganz anders die Worte des Psalmisten. Der Psalmist sieht eine unüberschaubare kosmische Ordnung und eine unendliche Ausdehnung des Weltalls, des Sonnensystems, wundervolle Sterne, den leuchtenden Mond und fragt: Was ist der Mensch? Und diese Antwort möchte Martin Luther King als realistische Antwort auf die Frage verstehen: Was ist der Mensch? Kaum geringer als Gott. Du hast den Menschen geschaffen, du schmückst ihn mit einer Krone, sie verleiht ihm Herrlichkeit und Würde. Was ist der Mensch? Ein Lebewesen mit einem Körper, von Gott geschaffen. Und das, was Gott geschaffen hat, ist gut. Der Mensch ist ja erstmal ein biologisches Wesen. Wir haben einen Körper und unsere Biologie. Und im Psalm heißt es, du hast ihn geschaffen, kaum geringer als Gott. Wir stellen uns Gott ja nicht als körperliches Wesen vor. Gott ist eher etwas wie reiner Geist, über alle Kategorien von Zeit und Raum erhoben, kaum zu begreifen. Der Mensch dagegen ganz anders und doch weniger als Gott an diese Zeit gebunden. So ist der Mensch von Gott geschaffen und gut so. Von Gott geschaffen und was Gott geschaffen hat, ist gut. Die christliche Anthropologie, also die Lehre vom Menschen, steht der griechischen Lehre total gegenüber. Plato und die griechische Philosophie sagen, der Körper ist schlecht, böse. Bis dahin, das möchte ich hier anmerken, wirkt sich das ja auf unsere Moralvorstellungen aus, bis heute. Die Seele ist im Körper gefangen, sie muss befreit werden, sagt Plato und die griechische Philosophie. Das ist aber kein christliches Verständnis vom Körper des Menschen. Christlicher Glaube glaubt etwas anderes. Der Körper ist nämlich nicht Sitz des Bösen und auch kein Gefängnis, sondern das Böse ist eher im menschlichen Willen, also in unseren Beschlüssen zu Hause. Der Körper dagegen ist geheiligt, schreibt Paulus zum Beispiel. Und wir müssen auf unser körperliches Wohlbefinden achten. Schön, dass einige die Gelegenheit hatten, Urlaub zu machen. Das dient ja auch dem körperlichen Wohlbefinden. Und manche sind auch wieder unterwegs demnächst. Martin Luther King weist darauf hin, dass er sagt, es stimmt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, wie Jesus sagt, aber alleine, dass Jesus dieses Wort allein hinzufügt, heißt, der Mensch kann nicht ohne Brot leben, hat also auch seine ganz leiblichen Bedürfnisse. Was ist der Mensch? Wie steht es mit der Religion? Und hier meint Martin Luther King den christlichen Glauben und die Kirchen. Er sagt, wenn christlicher Glaube es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich um das Seelenheil der Menschen zu kümmern, aber nicht Sorge trägt für wirtschaftliche Bedingungen, die sich verändern, weil sie die Seele zerstören, für soziale Beziehungen, die den Menschen korrumpieren, für lokale Politik, die Menschen verkrüppeln lässt, wenn Menschen nicht zur Entfaltung kommen, dann ist christliche Religion, christlicher Glaube eine ausgetrocknete, tote Do-Nothing, Verändere-Nichts-Religion. Denn sie übersieht, dass Menschen ja auch biologische Wesen sind und menschliche Bedürfnisse haben, mit einem Körper, mit all dem, was dazugehört. Er sagt, das muss grundsätzlich feststehen in jeder Form von christlicher Anthropologie. Was ist der Mensch? Man kann den Menschen natürlich auf seine Biologie festlegen. Naturwissenschaftler, Materialisten und Marxisten, sagt Martin Luther King, tun das. Der Mensch ist hauptsächlich ein Tier. Und er nennt ein Beispiel. Wie hoch ist eigentlich der aktuelle Marktwert eines Menschen? Er sagt, wenn man jetzt einen Menschen mal analysieren würde und als Chemiker da rangeht, hätte der Mensch Fett für etwa 7 Stück Seife, hätte Eisen in sich für einen mittelgroßen Nagel, Zucker, um eine Zuckerdose zu füllen, Kalk, der ausreicht, einen Hühnerstall zu desinfizieren, Phosphor für 2200 Zündhölzer und Magnesium für eine Dosis Magnesium, sagt Martin Luther King. Und zur Zeit von Martin Luther King war der Marktwert eines Menschen 98 US-Cent. Material eines menschlichen Körpers 98 Cent. Aber lässt sich so das Ganze eines Menschen beschreiben? Was ist der Mensch? Der Mensch ist ja auch künstlerischer Geist. Wie könnte sich sonst die Kunst des Michelangelo erklären lassen? Der Mensch ist poetischer Geist. Und hier verweist Martin Luther King auf Shakespeare. Der Mensch ist spiritueller Geist. Jesus von Nazareth als geistlicher Mensch, Sohn Gottes. Und der Mensch ist auch ein Mysterium, ein Geheimnis, weil die menschliche Seele eben nicht zu begreifen ist. Da ist also etwas, was sich nicht in Dollar und Cent oder Cent und Euro berechnen lässt. Etwas, das sich nicht reduzieren lässt auf chemische und biologische Eigenschaften. Ein Mensch ist mehr als eine kleine Rauchfahne eines ewigen Schwelbrands, sagt King. Der Mensch ist Kind Gottes. Der Mensch ist ein Kind Gottes. Und das führt dann weiter zu einem weiteren grundsätzlichen Punkt der Anthropologie, dass der Mensch ein Wesen mit Geist und geistlichem Leben ist. Der Mensch ist ein geistliches, spirituelles Wesen. Psalm 8, Vers 6 heißt es, du schmückst ihn mit einer Krone, sie verleiht ihm Herrlichkeit und Würde. Gemeint sind damit geistige Fähigkeiten, rationale Fähigkeiten. Ich kann denken, ich kann meinen Verstand gebrauchen und Dinge ergründen. Und das unterscheidet mich von den Tieren. Was ist der Mensch? Was ist er noch in seinen Dimensionen? Der Mensch ist in der Natur und zugleich jenseits der Natur. Er ist in der Zeit, schreibt King, gleichzeitig jenseits der Zeit. Er ist im Raum und gleichzeitig jenseits des Raums. Dinge, zu denen Tiere niemals fähig sind. Der Mensch kann Dinge vollbringen, zum Beispiel sich ein Gedicht erdenken und dieses Gedicht auch niederschreiben. Sich eine Symphonie ausdenken, die Klänge hören und das Ganze auch komponieren. Eine Zivilisation erdenken, entwickeln und sie tatsächlich erschaffen. Und so ist Gottes großartige Schöpfung gekrönt und gewürdigt, sagt er, daher nicht einzusperren und zu begrenzen. Und zwei Beispiele führt er dafür an. Er sagt, du kannst den Menschen in Bedford im Gefängnis einkerkern, aber irgendwann wird sein Geist die Gitterstäbe durchbrechen und Seiten niederschreiben, die dann als Pilgrim's Progress oder die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit Geschichte machen. John Bunyan. Ein anderes Beispiel. Du kannst den Menschen alt werden lassen, bis hin zum körperlichen Verfall, bis zum Verlust seiner Sehfähigkeit. Aber wie Händel wird er aufstehen und sich vorstellen, wie die Engel singen, Noten niederschreiben, die dann als großes Halleluja klingen. So ist der Mensch Gottes großartiges Geschöpf. Was ist der Mensch? Durch seinen Geist kann der Mensch Ozeane überwinden, Wände durchbrechen, Zeit und Raum überwinden, nach den Sternen greifen. Die Sterne mögen großartig sein, aber nicht so großartig wie der Geist des Menschen, der sie erfassen kann, bis dahin, dass wir heute ja Sterne auch benennen. Und das genau meinen die Schreiber der Bibel, wenn sie davon sprechen, dass der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen ist. Er hat rationale Fähigkeiten, den Verstand, aber auch die einzigartige Fähigkeit, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Daher ist der Mensch ein geistiges und geistliches Wesen, ein spirituelles Wesen. Damit verbunden ein weiteres Prinzip des Menschseins. Der Mensch ist ein Sünder. Darauf weist Martin Luther King. Wir sind geschaffen als freie Wesen zum Ebenbild Gottes. Wir sind nicht vom Instinkt getrieben oder nicht allein davon getrieben wie Tiere. Wir haben Wahlmöglichkeiten zwischen Gut und Böse, hoch und tief. Nur haben wir unsere Freiheit missbraucht und etwas von dem Ebenbild Gottes ist verloren gegangen. Und so braucht der Mensch als Sünder die Gnade Gottes. Oft versuchen wir, sagt Martin Luther King, diese Fakten zu leugnen. Wir hassen es, dies uns einzugestehen. Der Mensch ist ein Sünder. Daran sind wir empfindlich. Daher erklären wir das eher als Fehler der Natur. Wir sind eben nicht perfekt. Oder meinen, der Fortschritt in unserer Entwicklung sei unaufhaltsam. Wir werden schon bessere Menschen, wenn wir uns nur bemühen. Und der Mensch wird sich schon selbst perfektionieren. Aber, wenn wir ehrlich sind, der Mensch ist ein Sünder. Martin Luther King weist darauf hin, dass die Tiefenpsychologie missbraucht wird, um böse Taten zu erklären, die Ängste und inneren Konflikte. Oder um unsere Untaten zu rechtfertigen, den Krieg eben zwischen Ich und Über-Ich. Was ist der Mensch? Der eigentliche Konflikt besteht zwischen Gott und Mensch. Wenn wir uns genau betrachten und ehrlich zu uns selbst sind, sagt King, der eigentliche Konflikt besteht zwischen Gott und Mensch. Und in uns steckt die Beobachtung, die Erfahrung, die auch Plato schon beschrieben hat. Wir sind wie Wagenlenker eines zweispännigen Wagens mit zwei eigenwilligen, sehr starken Pferden. Jedes will in eine andere Richtung ziehen. Oder in uns ist etwas, das uns wie Augustin beten lässt. Herr, mach mich heilig und rein, aber nur jetzt noch nicht. Oder in uns steckt etwas, das uns wie Paulus bekennen lässt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Unser Sein, unserer gegenwärtigen menschlichen Natur, ist also aus dem Lot geraten gegenüber dem ständigen Sollen, mit dem wir konfrontiert sind. Was ist der Mensch? Wir wissen zu lieben, aber wir hassen. Wir empfangen wertvolles Leben und zerstören es. Wir sollen treu und loyal sein gegenüber anderen und sind untreu. Wir sollen loyal zu unseren Idealen stehen und sind illoyal. Wir sind wie zerstreute Schafe, sagt King. Und er sagt, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, rufe ich eben nicht, Herr, danke dir, dass ich nicht wie andere bin, wie der Pharisäer eben, sondern ich rufe, Herr, sei mir Sünder gnädig, wie der Zöllner. Wir sind also Sünder und brauchen Gottes Gnade. Das ist notwendig. Und wenn man das gemeinsame Leben miteinander betrachtet, wird die Sünde umso größer. Sie erreicht ein erheblich größeres Ausmaß. King fragt, wie gehen wir Menschen miteinander um? Und da möchte ich ihn direkt auch hier übersetzen und zitieren. Rassen treten Rassen nieder. 1954, Bürgerrechtsbewegung. Nationen schreiten über Nationen hinweg. Die Kriege, auch in den 50er Jahren noch, mit dem Zweiten Weltkrieg war ja längst nicht alles zu Ende. Wir führen Krieg, sagt er, und zerstören die Werte und die Leben, die Gott uns gegeben hat. Das kann heute noch gelten. Wir hinterlassen die Schlachtfelder dieser Welt mit Blut getränkt. Und was auch heute interessant ist, wir enden in Kriegen, die uns mit einer Verschuldung belasten, die höher ist als alle Berge aus Gold. Wir füllen unsere Nationen mit Waisen und Witwen. Wir senden tausende Menschen heim, die psychologisch zerstört und körperlich schwer beschädigt sind. Das ist die tragische Seite des Menschen. Doch dazu ist der Mensch eben nicht geschaffen. Der Mensch ist gemacht für die Sterne, geschaffen für das Unvergängliche, geboren für die Ewigkeit, gekrönt mit Herrlichkeit und Würde, wie der Psalmist es sagt. Solange er aber dem entgegenlebt, ist er frustriert, desillusioniert und verwirrt. Martin Luther King verweist dann auf die Geschichte vom verlorenen Sohn, die im Lukas-Evangelium erzählt wird. Der junge Mann, wissen wir, verlässt ja sein Zuhause, geht in ein fernes Land, indem er sein Leben verschwendet und zugrunde richtet. Hunger bricht aus. Der Mann landet am Schweinetrog. Es gibt einige Erkenntnisse, die man aus diesem Gleichnis gewinnen kann. Unter anderem diese. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, im fernen Land des Bösen zu leben, sagt King. Wenn der Mensch sein Vaterhaus verlässt, findet er sich eines Tages in Hunger, frustriert und desillusioniert wieder. Aber Gott sei Dank, das Gleichnis endet hier ja noch nicht. Der junge Mann kommt zur Besinnung. Er entscheidet sich aufzustehen, geht nach Hause. Er geht die staubige Straße hinauf, die er vorher hinabgegangen war. Und er bereitet innerlich eine kleine Rede an den Vater vor. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen, dein Kind zu sein. Aber er kommt gar nicht erst zu Wort, denn der liebende Vater hat ihn von der Ferne gesehen und rennt ihm mit offenen Armen entgegen. Dort ist ein liebender Gott, der sagt, ich bin froh, dass du nach Hause kommst. Komm heim, ich liebe dich. Immer noch. Das ist wunderbar im christlichen Glauben. Wenn ein Mensch von seinen Fehlern aufsteht, von seiner Sünde, von seinem Bösen, dass da ein liebender Gott ist, der sagt, komm heim, ich liebe dich immer noch. Was ist der Mensch? Martin Luther King formuliert dann zwei Klagen. Vielleicht finden wir manches auch der heutigen Zeit darin wieder. Eine Klage über die westliche Zivilisation. Ich möchte das mal direkt übersetzen hier aus dem Englischen. Du bist in ein fernes Land geflohen von Kolonialismus und Imperialismus. Du bist über 1,6 Milliarden Menschen hinweggetrampelt, unsere farbigen Brüder und Schwestern in Afrika und Asien. Aber, o westliche Zivilisation, wenn du nur zur Besinnung kommst, dann steh auf und komm zurück nach Hause, ich will dich wieder reinlassen. Er formuliert eine weitere Klage an Amerika, 1954, aber manches vielleicht heute auch noch zu hören. Du bist gut losgegangen, gut gestartet. Du hast deine Unabhängigkeitserklärung geschrieben. Da drin steht, alle Menschen sind gleich geschaffen und vom Schöpfer mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet worden. Unter diesen sind Leben, Freiheit und Anspruch auf Glück. Aber Amerika, du bist weggelaufen davon, von diesen Prinzipien. Du hast dein Haus verlassen, dieses große Erbe, und bist weggelaufen in ein fernes Land der Trennung und der Diskrimination. Du bist rübergetrampelt über 16 Millionen unserer Geschwister. Du hast sie enteignet von den grundsätzlichen Lebensbedingungen und den grundsätzlichen Gütern. Du hast ihnen selbst Respekt genommen und geraubt und ihre Würde gestohlen. Du hast sie behandelt wie Dinge und nicht als Personen. Und deswegen ist Hunger ausgebrochen in unserem Land, in deinem Land. In der Mitte all deines materiellen Wohlstands bist du geistlich und moralisch verarmt, nicht mehr in der Lage, das Gewissen dieser Welt zu sein. Amerika, in dieser Hungersituation, wenn du zur Besinnung kommst und aufstehst und dich entscheidest, nach Hause zu kommen, will ich dich wieder aufnehmen, denn du bist für etwas Größeres gemacht, etwas Gutes, etwas Edles, etwas Gutes. Ich möchte an dieser Stelle, deswegen habe ich es in Kursiv geschrieben, einfach nur fragen, wie könnte auch eine Klage über Österreich lauten oder über Europa? Eine Klage über die christlichen Kirchen oder unsere Gemeinde oder auch eine Klage über uns selbst. Damit verbunden ist natürlich immer die Einladung, nach Hause zu kommen, aufzustehen, Dinge zu verändern, es nicht zu belassen, bei dem, wo man sich hinbegeben hat. Und gut ist, dass dort einer ist, wie Gott der Vater, der uns mit offenen Armen empfängt und schon entgegenkommt. Das ist doch wirklich ein Segen. Ich möchte Schluss mal ein Gebet sprechen, zitieren, das mache ich aber auf Englisch. Das kann man schlecht übersetzen. O God, our gracious Heavenly Father, we thank Thee for the inspiration of Jesus the Christ, who came to this world to show us the way. And grant that we will see in that life the fact that we are made for that which is high and noble and good. Help us to live in line with that high calling, that great destiny. In the name of Jesus we pray. Amen.